Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
90 plus on air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
90 plus on air, der Vorausblick auf die Champions League Woche. Es stehen ja einige Rückspiele auf dem Programm in dieser Woche. Liverpool gegen Porto, da geht's ins Rückspiel. PSG gegen Real Madrid, da wird das zweite Spiel noch ausgetragen. Und City gegen Basel und Tottenham gegen Juventus. Die meisten dieser Spiele sind zwar schon quasi entschieden, aber man hat ja schon Wunder gesehen in der Champions League. Wir brauchen uns ja bloß zurückerinnern an das letzte Jahr, als Barcelona eigentlich schon draußen war, aber dann in einem furiosen Rückspiel gegen PSG noch zurückgekommen. Geschlagen hat. Das Wunder von Barcelona in diesem Jahr bräuchte PSG so ein Wunder. Wir werden mal drauf blicken, ob das möglich ist gegen Real Madrid und auf die anderen Spiele und auf die deutschen Mannschaften in der Euroleague. Da schauen wir natürlich auch noch drauf, zusammen mit den Kollegen von 90plus, mit Nico Scheck und Manuel Behlert. Hallo ihr beiden.
Servus. Servus.
Gehen wir doch einfach der Reihe nach. Fangen wir mal bei Liverpool gegen Porto an. Das Hinspiel 5:0. Liverpool gewinnt also auswärts in Porto. Und die drei Mann da vorne bei Liverpool, die haben zugeschlagen. Mané im Dreierpack, Salah und Firmino. An den drei kam keiner vorbei. Und vor allen Dingen ließen die sich auch nicht stoppen von Portos Abwehr. Das war ein ziemlicher Spaziergang für Liverpool im Hinspiel. Unter den Voraussetzungen, Nico, glaube ich nicht, dass da noch groß was anbrennen kann. Oder kannst du den Fans von Porto Hoffnung machen, dass da noch was geht?
Nee, da muss ich die Fans von Porto leider enttäuschen. Damit rechne ich überhaupt nicht. 5:0 noch dazu, daheim 5:0 verloren. Das ist eine Hypothek. Porto ist leider Gottes auch nicht Barcelona, wo man noch irgendwie ein Fünkchen Hoffnung da reinsetzen könnte, dass man es irgendwie noch dreht. Vor allem Liverpool auch brutal effizient in diesem Hinspiel gewesen. Und ich denke auch, dass sie jetzt im Rückspiel werden, die von Anfang an für ein frühes Tor sorgen wollen, dann ist das Ding ja eigentlich schon durch.
Und dann sind natürlich die drei wieder im Zentrum des Interesses. Vor allen Dingen Firmino, Manuel, das ist ja von den dreien, was man so aus Interviews raushört und rauslesen kann, so der Liebling von Jürgen Klopp. Das ist auf jeden Fall derjenige, der ihm am meisten Freude macht und den er von den dreien auch am höchsten einschätzt. So in das Prädikat Weltklasse hat er bei allen drei verwendet, hat aber gesagt, nicht alle drei können jeden Tag diese Weltklasse abrufen. Und von diesen dreien ist dann Firmino noch derjenige, der es am häufigsten abruft.
Ja, Firmino ist auf jeden Fall unglaublich beeindruckend. Ich habe ihm schon eine ähnliche Entwicklung auch zugetraut. Also er hat ja in Hoffenheim schon in den letzten Jahren hervorragend gespielt, war da auch jemand, der die Offensive getragen hat. Ich finde es sehr interessant, seine Idee, ihn im Sturmzentrum aufzustellen, weil er einerseits natürlich eine unglaubliche Geschwindigkeit mitbringt, aber auch einen sehr guten Abschluss hat und auch für seine Größe eigentlich ein sehr guter Kopfballspieler ist. Also das ist eine Fähigkeit, die einer, der eigentlich eher aus dem offensiven Mittelfeld kommt, so nicht mitbringt. Also ich denke, gerade dieser Qualitätsreichtum bei Firmino ist ein ganz entscheidender Punkt. Ob wir ihn jetzt gegen Porto sehen werden, das sei mal dahingestellt. Ich kann mir gut vorstellen, dass Jürgen Klopp auch ein paar Spieler schonen wird. Er hat ja einfach auch einen relativ breiten Kader, der jetzt vielleicht nicht so überragend besetzt ist, dass man jetzt sagen kann, man kann ohne Qualitätsverlust rotieren. Aber ich finde einfach, wenn man Spieler wie, die gerade junge Spieler wie Solanke, wie Gomez hat, dann muss man die gerade in solchen Situationen bringen. Auch Lallana, der längere Zeit verletzt raus war, wird bestimmt auf seine Einsatzzeit kommen gegen Porto. Ja, ich denke, wie gesagt, dass Klopp auf jeden Fall rotieren wird und dass diese drei da vorne gesprengt werden. Aber es ist ja auch nicht nötig, alle drei aufzustellen. Also von daher geht er da auch kein Risiko ein.
Denn er hat ja auch noch in der Liga mit seiner Mannschaft einige Ambitionen. Momentan steht Liverpool zum Zeitpunkt unserer Aufnahme noch auf Platz 2. Da könnte natürlich Manchester United dann heute wieder vorbeiziehen. Im Montagabendspiel trifft man auf Seiten der Reds ja bei Crystal Palace auf einen Gegner, der durchaus schlagbar ist. Also können wir eigentlich mal davon ausgehen, dass United dann wohl wieder an Liverpool vorbeizieht. Aber Liverpool und die direkte Champions League Qualifikation natürlich das große Ziel von Jürgen Klopp. Meistertitel ja schon zu weit weg. Also gehen wir davon aus, es geht heute oder am Dienstag dann zwischen Liverpool und Porto wieder klar in eine Richtung. Machen wir es kurz. Einfach einen kurzen Tipp, Nico.
Ich würde sagen, es gibt so ein 3-1 für Liverpool. Liverpool wird ein bisschen durchrotieren, aber ja, sie werden das trotzdem relativ deutlich gewinnen. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher.
Fällt der Ehrentreffer für Porto, Manuel?
Ja, denke ich auch. Kann gut sein. Porto wird sich einigermaßen vernünftig verabschieden wollen. Ich kann mir auch ein 3-1 gut vorstellen. Liverpool wird das Ding zwar gewinnen, aber Es kann ein relativ offenes Spiel werden, wo jetzt keiner in den Zweikämpfen jetzt über die Grenze hinausgeht. Will sich keiner für die Liga verletzen. Ich denke, auch Porto liegt die Priorität jetzt natürlich klar auf die Liga. Nachdem sie am Wochenende gegen Sporting gewonnen haben, sind sie natürlich Favorit Nummer 1, haben jetzt eher mit Benfica noch zu kämpfen. Also die wollen auch, gerade weil sie in dieser Saison international ohnehin nicht so überragend spielen oder so gut spielen, wie man das von Porto in den letzten Jahren mitunter auch gewohnt ist, wollen sie dann unbedingt den Titel gewinnen. Also das wird ein bisschen ja ein Schongang von beiden werden, denke ich. Aber mit einem 3-1, da würde ich mich Nico komplett anschließen.
3-1, das Ergebnis aus dem Hinspiel im Parallelspiel. PSG gegen Real Madrid. Jetzt haben die Pariser Heimrecht, nachdem sie ja vor 2 Wochen gegen Real Madrid mit 1-3 dann unterlegen waren im Estadio Santiago Bernabeu und damit eigentlich schon fast alle Chancen verspielt haben, dann die nächste Runde in der Champions League zu erreichen. Denn dass eine 3-1 Führung sich Real Madrid noch vom Brot nehmen lässt, das ist eigentlich relativ unwahrscheinlich. Aber wenn man jetzt mal sich an das letzte Jahr erinnert, ich habe es eben in der Einleitung schon gesagt, da hatte ja PSG auch einen sehr komfortablen Vorsprung gegen Barca und hat dann im Rückspiel eben noch in Barcelona klar verloren. Da hat sich Barca dann in der ja quasi letzten Sekunde dann noch weitergespielt. Manuel, ist aus deiner Sicht sowas nochmal möglich, jetzt mit anderen Vorzeichen, also für PSG?
Es wird ganz, ganz, ganz schwer. Also wir haben ja schon vor dem Hinspiel gesagt, dass wir Real zutrauen, dass sie in der Champions League ihre Form abrufen. Also es war jetzt kein perfektes Spiel von Real im Hinspiel. Sie haben in vielen Momenten auch ein klein bisschen Spielglück. Also ich finde, gerade nach der Halbzeit hatte Paris viele gute Chancen, hätten auch in Führung gehen können. Aber im Endeffekt hat Real dann einfach aufgedreht, hat die Mentalität gezeigt, hat vor allem auch die typischen Szenen im Bernabeu vorm Ende des Spiels beschworen. Also dass man da nochmal auf die Tube drückt, dass man da einfach nochmal ein bisschen Gas gibt und hat dann einfach auch die beiden entscheidenden Tore noch gemacht. Das 3-1 ist eine herausragende Ausgangsposition für Real, weil man Real immer zutraut, dass sie in einem Spiel ein Tor schießen können, und ich traue ihnen auf jeden Fall 1 bis 2 Tore in Paris zu. Ein Tor würde bedeuten, dass Paris schon 3 für die Verlängerung braucht, 2 würde bedeuten, dass Paris schon 5 Tore braucht. Also Paris Offensive ist natürlich auch überragend, hat auch im Hinspiel gezeigt, dass sie Real fordern und auch bezwingen können, aber ich finde, einerseits ist natürlich die Neymar-Verletzung ein Problem und andererseits finde ich, fehlt so ein bisschen die Breite im Kader. Wenn jetzt Neymar dürfte von Di Maria ersetzt werden, und dann ist schon die Frage im Mittelfeld, wie stellt man auf? Ich rechne mit Rabiot und Verratti, dass die beiden auf jeden Fall spielen. Dann kommt es halt darauf an, lässt Emery von Anfang an Motta spielen, um ein bisschen mehr defensive Stabilität zu haben. Bringt er vielleicht sogar schon Draxler von Beginn an? Das kann auch sein. Aber egal wie, er hat auf jeden Fall wenige offensive Optionen dann auf der Bank, und Real könnte das natürlich nutzen, weil sie haben einen relativ guten Kader, Groß, Modric, Marcelo wieder dabei. Ich denke, ja, Ronaldo bis jetzt in der Champions League auch gut in Form ist, einfach, er trifft einfach dann, wenn er gebraucht wird, und die Vorzeichen sprechen doch komplett für Real Madrid.
Und das ist für mich auch ein sehr wichtiger Punkt, sorry.
Alles gut.
Dass Real, das hatten wir auch schon vor dem Hinspiel gesagt, sicherlich ist PSG wahrscheinlich sogar genauso gut besetzt von den Namen her wie Real. Aber da fehlt mir irgendwie noch so dieses Abgezockte. Das, was Barcelona auch letzte Saison ausgemacht hat und was PSG in diesem Spiel eben gefehlt hat. Und für mich hat sich da nicht so viel geändert, obwohl man da jetzt einen Neymar dazu hat, der jetzt natürlich fehlt, einen Mbappé, der natürlich noch sehr jung ist. Das fehlt mir so ein bisschen. Das hat sich auch in diesem 3-1 wieder gespiegelt, dass man die letzten 10 Minuten das Spiel dann eben noch herschenkt, dass man das 2-1 bekommt. Das kann sicherlich passieren, aber dann darfst du nicht noch das 3-1 fangen. Das geht nicht. Und das ist so ein bisschen die Erfahrung, die Cleverness, die meiner Meinung nach PSG so ein bisschen fehlt.
Und das ist was, Manuel, was man vielleicht auch nicht kaufen kann, denn wenn man mal auf das guckt, was denn die Investoren bei PSG so in den letzten Jahren eingekauft haben, da haben wir ja fast an Transfers fast die Milliardengrenze schon erreicht. Vor allen Dingen natürlich die Shoppingtour im Sommer mit Neymar und Mbappé. Das hat natürlich ordentlich Geld gekostet und sollte ja eigentlich kurzfristig endlich Erfolge in der Champions League bringen. Aber jetzt kommen sie wieder, so sieht's zumindest aus, über das Achtelfinale nicht hinaus. Die zweite Achtelfinalniederlage in Folge nimmt dann wohl bedrohliche Form an. Was bedeutet das aus deiner Sicht jetzt auch für das ganze, sagen wir es mal, Projekt Paris Saint-Germain, das ganze Unternehmen?
Also natürlich wird dann Unai Emery der Verantwortliche sein. Das ist ja immer so, dass man den Trainer verantwortlich macht. Aber ich finde, Natürlich kann man ihn nicht komplett frei sprechen. Ich finde, auch im Hinspiel hat er interessant gewechselt mit Meunier für Cavani. Hat zwar dadurch, dass die Intention war klar, wollte das Mittelfeld stabilisieren, wollte das Zentrum verdichten, hat Dani Alves weiter nach vorne gezogen. Aber es fehlte dann im Endeffekt einfach ein Zielspieler in der Offensive. Und das sind so Dinge, die man ihm ankreiden kann. Aber ich finde, es wurde auch ein bisschen mit, also ohne Weitblick eingekauft. Also man hat große Summen für große Spieler ausgegeben, aber hat die Homogenität im Kader ein bisschen schleifen lassen. Also ich finde, wenn man sieht, wir haben eben schon angesprochen, den Kader in der Breite, gerade im Mittelfeld fehlt es mir da ein bisschen. Wenn du da Lo Celso, der natürlich talentiert ist, aber eben noch nicht auf einem überragenden Niveau spielt, einen Motta und einen Lassana Diarra hast als defensive Option und für im offensiven Mittelfeld eher wenig machen kannst, gerade ja gut, Pastore steht zur Verfügung, wollte aber im Winter weg. Es hat auch keinen Rhythmus, also es ist ein bisschen schwierig. Und ich finde den Paris-Kader nicht ganz ausgewogen. Da wäre auf jeden Fall noch Nachholbedarf gewesen. Man hätte vielleicht ein bisschen klüger einkaufen können. Und die Financial Fair Play-Probleme wurden ja schon oft genug angesprochen. Also sie haben jetzt auch nicht den riesen Spielraum gehabt mehr. Das sind so Dinge, wo man auch sagen kann, da ist Unai Emery auch ein bisschen der Leidtragende, ja. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, wie du eingangs gefragt hast, dass Emery derjenige ist, der dann zur Debatte steht und der vielleicht dann am Saisonende, wenn es wirklich gegen Real Madrid jetzt ausgeht, wovon ich ausgehe, auch entlassen wird und dass sich Paris auf dem Trainermarkt nach einem neuen Trainer umsieht. Aber ich sehe jetzt auch ehrlich gesagt keinen absoluten Top-Trainer, der jetzt verfügbar wäre und der Paris jetzt garantieren würde, die Erfolge einzufahren, die sie jetzt als selbstverständlich ansehen.
Man hat es ja auch schon mit einigen probiert. Carlo Ancelotti hat es nicht geschafft, Laurent Blanc hat es nicht geschafft. Also da haben sich ja schon viele an diesem Unternehmen da letztlich auch international die Szene ausgebissen, weil Manuel eben sagte, besser einkaufen, cleverer, ausgewogener einkaufen. Das bezieht sich vielleicht auch ein bisschen darauf, dass man vielleicht auch guckt, ob die Spieler nicht nur auf dem Platz, sondern vielleicht auch neben dem Platz ein bisschen besser harmonieren. Denn was man so liest, was jetzt auch die Zeitung Le Parisien geschrieben hat in den letzten Tagen, Nico, dass es so Grüppchenbildung innerhalb der Mannschaft gibt. Da gibt's den argentinischen, uruguayanischen Block, wird geschrieben, und auf der anderen Seite den brasilianischen. Und dazwischen stehen alle anderen, wissen nicht so recht, wohin sie gehören. Aber zwischen diesen Südamerika-Blöcken, da scheint's überhaupt nicht zu stimmen.
Ja, das ist sicherlich jetzt aufgrund der Situation natürlich auch ein bisschen von den Medien hochgeschaukelt. Aber man muss da natürlich auch sagen, ist immer irgendwo auch ein Fünkchen Wahrheit drin. Und ich finde, Paris gibt da generell immer wieder kein so gutes Bild. Hat auch jetzt mit Neymar, mit der Krankenhausgeschichte, wo da angeblich ein kompletter Flügel abgesperrt wurde und sowas. Ja, muss ich schon auf jeden Fall zustimmen. Das gibt kein besonders gutes Bild ab. Und man sieht es auch irgendwo auf dem Platz, also diese die Abstimmung zwischen Defensive und Offensive wurde ja auch schon oft angesprochen. Und Cavani, Neymar war ja auch immer wieder ein Thema. Die Maria wurde da, glaube ich, auch in Verbindung gebracht, dass man ihm nachgesagt hat, da mit dem einen oder anderen nicht so ganz klar zu kommen. Das sind dann doch recht viele Geschichten für einen Verein, wo man dann im Endeffekt sagen muss, da ist dann sicherlich doch irgendwo was dran, da stimmt die Homogenität im Club selber nicht. Und dann reicht es natürlich für so ganz große Kaliber wie Real nicht aus. Das sind dann so Faktoren, die dann den Unterschied machen können.
Also da wird es dann ziemlich rumoren, wenn es dann tatsächlich so kommen sollte, wie ihr beiden und wir alle wahrscheinlich voraussehen, dass es dann nicht reicht fürs Weiterkommen für Paris Saint-Germain. Ergebnistipp, Manuel?
Ich kann mir vorstellen, dass Paris ein frühes Tor schießt, weil sie werden am Anfang auf jeden Fall aufs Gaspedal drücken, aber Real trifft ohnehin irgendwann, dann wird Paris aufmachen müssen und entweder nutzt Real das oder Paris beißt sich die Zähne aus. Also Real wird definitiv weiterkommen. Ich weiß noch nicht genau, zu welchem Ergebnis ich tendieren würde. Ich würde sagen, ist von 1-1 bis 2-2 oder 1-2 ist alles möglich, aber Real wird auf jeden Fall sich durchsetzen. Ich glaube nicht, dass es gegen Ende des Spiels noch unglaublich spannend sein wird.
Nico, dein Ergebnistipp?
Schließe ich mich dem Manu an, also die werden sicherlich am Anfang ordentlich Dampf machen. Real ist ja dafür bekannt, dass wenn sie das Hinspiel eigentlich schon für sich klar entschieden haben, dass sie im Rückspiel nochmal kurz Spannung aufkommen lassen, aber ich gehe auch davon aus, dass das so, ja, ich würde jetzt auf ein 1-1 oder sogar ein 2-2 tippen am Ende.
Soweit also unsere Vorschau auf den Dienstag in der Champions League. Gucken wir gleich noch weiter auf den Mittwoch. Es sind ja auch nochmal zwei Spiele, City gegen Basel und Tottenham gegen Juve. Und bei dem Spiel Tottenham gegen Juve, da ist noch richtig Pfeffer drin. Da kann noch einiges passieren und das wird gleich bei uns besprochen hier bei 90plus und Air Matchday auf meinsportradio.de.
Der DHB-Pokal auf meinsportradio.de. Live das Viertelfinale zwischen dem deutschen Meister Rhein-Neckar-Löwen und dem SC DHFK Leipzig. Am 6. März ab 19 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com.
90 Plus und R auf meinsportradio.de. Die Vorschau auf das Champions League Spiel vom Mittwoch oder die Spiele, um genau zu sein, ob wenn man dafür mal sagt, City gegen Basel wahrscheinlich schon entschieden, da brauchen wir nicht so besonders eingehend drauf gucken, aber sollten wir natürlich trotzdem erwähnen. Manuel Behlert und Nico Scheck von 90 Plus sind bei mir im Studio und wir gucken jetzt mal auf City, die ja am Wochenende in der Liga wieder gewonnen haben, das Hinspiel gegen Basel auch dominiert haben, mit 4:0 überhaupt nichts anbrennen haben lassen, in Basel eben auch gleich 4 Auswärtstore geschossen. Nico, unter den Voraussetzungen, da wird Basel dann auch Stadion einfach mal besuchen, sich ein paar Tore abholen und dann wahrscheinlich wieder nach Hause geschickt.
Ja, so ungefähr. Also, da wird sich Basel, die werden auf Schadensbegrenzung von Anfang an aus sein. Es sind ja auch in der Meisterschaft, wird man da versuchen, nochmal einzugreifen. Also dementsprechend werden die da jetzt nicht irgendwie versuchen, auf Teufel komm raus noch das Wunder zu vollbringen. City, muss man sagen, marschiert weiter, wie wir es bisher von ihnen gewohnt sind. Da ist nichts von einer Schwächephase zu erkennen. Jetzt am Wochenende, du hast gerade erwähnt, gegen Chelsea mit 1:0 gewonnen. Chelsea meiner Meinung nach ungewohnt schwach, sehr passiv, aber dennoch, die 3 Punkte haben sie im Sack, sie haben jetzt, glaube ich, 18 Punkte Vorsprung, ManU kann das heute noch verkürzen, aber das natürlich durch. Man könnte jetzt sagen, City kann gegen Basel schon, da wäre nur die Frage, für was. Die Liga ist entschieden, im Pokal ist man raus und die Champions League, ich glaube, es geht erst in 3 oder 4 Wochen dann weiter, also ja, da kann man eigentlich munter drauf losspielen.
Den Flow halten, den man gegen Chelsea gezeigt hat. Ich habe eine Passstatistik gelesen bei dem Spiel. Das war ein neuer Rekord in Sachen Premier League. Das waren über 900 Pässe, die da das Team von City an den Mann gebracht hat. Manuel, absolutes Guardiola-Spiel.
Ja, man muss auch sagen, das war teilweise absurd, was Chelsea da geboten hat. Also da hab ich noch eine Szene im Kopf. Da standen die einfach da rum. Und Silva, Sané und Co. haben sich einen Ball hin und her gespielt. Und Chelsea stand da. Das habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Die standen einfach alle da. Und Manchester City konnte sich in Ruhe einen Ball hin und her spielen. Also sowas Absurdes habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Gerade von einer Spitzenmannschaft wie Chelsea, dem amtierenden Meister, die haben nicht einen Schuss aufs Tor gebracht gegen Manchester City. Also das wurde ihnen dann auch extrem einfach gemacht. So einfach wird es gegen Basel nicht. Also das ist eine Mannschaft, die sich gerade mit englischen Mannschaften auskennt, in England schon das eine oder andere Mal ein gutes Ergebnis abgeliefert hat. Im Hinspiel hatte Basel ja auch seine Konterchancen. Da hatte der Torhüter auch einen relativ schlechten Tag. Ich glaube, 2 der ersten 3 Bälle wären haltbar gewesen. Ich stimme Nico natürlich zu. City wird sich das natürlich nicht mehr nehmen lassen, das auch locker runterspielen, auch gewinnen. Aber Basel ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die in der Lage ist, 2-3 hochkarätige Chancen sich herauszuspielen, auch ein Tor zu schießen. Das dürfte sowieso das Ziel von ihnen sein. Dann geht es halt darum, in der Schweiz wieder in die Erfolgsspur zu finden. Dementsprechend, ja, City wird auf 2-3-4 Positionen rotieren. Basel wird versuchen, was nach vorne zu machen und es werden ein paar Tore fallen.
Wie viele genau?
Ich würde sagen 3-1 oder 4-1 für City. Es ist einfach, die offensive Qualität ist zu hoch und in den letzten Wochen sind sie auch wieder relativ effizient. Also dementsprechend 3 oder 4-1 würde ich sagen, ja.
Nico, hast du da noch einen anderen Tipp?
Ich würde ein bisschen höher sogar noch gehen, würde es auf 4-5-1 gehen.
Also, schönes Schützenfest kann man sich angucken. Schauen wir aber vor allen Dingen von der Spannung her lieber auf das zweite Match des Mittwochs. Tottenham gegen Juventus im Hinspiel. Tottenham bei der alten Dame ein 2:2 geholt. Juve also zu Hause 2 Tore kassiert. Das kann natürlich dann eine böse Hypothek werden. Aber mal gucken, wie es dann im Rückspiel für die Italiener läuft. Tottenham in der Liga zuletzt 3-mal in Folge gewonnen, aber da, Nico, so ein bisschen mit Toren gegeizt. Gegen Arsenal knapp gewonnen, gegen Crystal Palace auch mit 1:0 nur gewonnen. Immerhin gegen Huddersfield mal 2 Tore gemacht, hinten die 0, aber vorne, da ist auch momentan nicht so viel gebacken.
Das stimmt. Bei der Offensive tatsächlich etwas ungewohnt mit Eriksen, mit Kane, mit Son, mit Ali. Aber wie du schon sagst, die Null steht hinten. Das ist sicherlich für Juve jetzt bei dem Heimspiel vielleicht nicht so eine schlechte Vorbereitung, dass man da hinten etwas konzentrierter steht, weil wenn ich mich da jetzt an die Anfangsphase erinnere aus dem Hinspiel, da musste man um Tottenham nach den ersten 10 Minuten ja wirklich Angst haben, dass sie da richtig unter die Räder kommen. Aber sie haben sich dann ja gefangen, haben noch die 2 Tore gemacht. Ich glaube, jetzt obwohl man momentan mit Toren gegeizt hat in der Liga, glaube ich nicht, dass das jetzt gegen Juve ein Problem sein wird, obwohl Juve natürlich sehr defensiv stark ist. Aber ich denke dennoch, dass man hier mit sehr guten Chancen hinfährt zu diesem Spiel.
Manuel, wie siehst du es? In der Liga Juve ja nur 15 Gegentreffer, 63 selbst geschossen, zweitbester Sturm der Serie A hinter Lazio.
Ja, ich finde auch, Juve hat eine gute Chance. Ich sehe das Spiel relativ offen. Ich finde, sie hatten im Hinspiel ja die Riesenchance, nachdem Kane das 2-1 erzielt hat, mit dem Elfmeter kurz vor der Halbzeit den Higuain ins Aluminium geballert hat. Ich glaube, wenn da das 3-1 gefallen wäre, würde Juve jetzt mit einer noch besseren Ausgangsposition ins Rückspiel fahren. Ist auf jeden Fall eine sehr erfahrene Mannschaft, die jetzt gerade in der Offensive auch durch die Rückkehr von Dybala wieder einen Pluspunkt hat. Der hat am Wochenende auch das 1-0 gegen Lazio gemacht in der Nachspielzeit. Higuain, der am Wochenende wegen der Blessur gefehlt hat, ist auch höchstwahrscheinlich wieder dabei. Dazu haben sie in der Offensive ja noch Douglas Costa und Mandzukic, können also auch, wenn sie mit 3 offensiven spielen, jemanden reinbringen von hoher Qualität. Das war im Hinspiel eben nicht der Fall. Ich denke, dass Tottenham im Moment tatsächlich die richtigen Ergebnisse einfährt. Man Juve hat die letzten 3 Spiele auch jeweils nur 1-0 gewonnen. Haben jetzt auch mit Toren gegeizt. Ja, Tottenham hat mich im Hinspiel doch ein bisschen beeindruckt, gerade wie ruhig sie nach dem 2-0 geblieben sind. Das war auf jeden Fall beeindruckend. Ich denke auch, dass ja die Mannschaft sehr eingespielt ist, hat ihren Rhythmus. Klar, schwer fällt schon der Verlust von Alderweireld und auch, dass Aurier gesperrt ist, aber Pochettino hat bewiesen, dass er die Mannschaft trotzdem gut einstellen kann und dass die Mannschaft europäisch auf jeden Fall reifer geworden ist als in den letzten Jahren. Und der Reifeprozess wäre dann abgeschlossen endgültig, wenn man so ein enges Spiel gegen so eine abgezockte Mannschaft wie Juve jetzt nach Hause bringt. Ah.
Reife, da kann man natürlich dann auch über Gigi Buffon sprechen, der, Nico, im Hinspiel ja bei diesem Freistoß von Eriksen einen kleinen Torwartfehler hatte?
Ja, da sah nicht so gut aus. Passiert natürlich den allerbesten Mal. Ist in so einem Spiel besonders ärgerlich. Ist, denke ich, jetzt aber im Nachhinein kein großes Problem. Klar, 2-2 daheim, das auch noch von Juve, ist man nicht gewohnt. Ist aber trotzdem, denke ich, fürs Rückspiel jetzt nicht so schlimm, weil es geht, wie man so schön sagt, bei 0 los und Juve ist abgezockt genug. Buffon sowieso, der hat schon alles erlebt. Und da werden wir auf jeden Fall ein sehr starkes Juve sehen. Manu hat es eben schon angesprochen, Dybala ist wieder dabei, halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Faktor, auch wenn er die Saison nicht so überragend spielt wie die letzte Saison. Aber wenn du dann eben jetzt im Sturm Higuain und Dybala decken musst, ist das schon mal eine Hypothek, die es erstmal zu bewältigen gilt.
Buffon, alles gesehen, aber noch nicht alles gewonnen. Die Champions League, die fehlt ihm noch. Den Titel oder den Pokal, den hat er mehrfach aus nächster Nähe gesehen. Ja, schon 2-mal im Finale in den letzten Jahren dann auch nochmal ganz direkt gehabt. In dem einen vielleicht auch so die Hand schon so ein bisschen gedanklich dran gehabt, aber es war noch nicht vollendet. Müsste jetzt auf jeden Fall dann ein Weiterkommen gegen Tottenham geben, um diesen Traum sich dann vielleicht doch noch zu erfüllen oder zumindest weiter träumen zu dürfen. Manuel, wie geht's aus?
1-1. Tottenham kommt weiter.
Nico?
2-1 für Juve.
Also Juve kommt weiter, da seid ihr euch endlich mal nicht einig. Da habt ihr also zwei Meinungen, die ja, unterschiedlicher nicht sein könnten. Also, und ihr zu Hause könnt natürlich gerne mittippen. Schreibt uns einfach mal auf meinsportradio.de bei Twitter oder auch bei Facebook, was ihr denn von diesem Ergebnis haltet, was ihr euch vorstellt bei diesem Match. Und wir gucken gleich noch in die Europa League. Da haben wir ja noch 2 deutsche Teilnehmer drin. Mit Dortmund und Rasenball Leipzig und wie die spielen gegen ihre jeweiligen Gegner dann am Donnerstag, das werden wir auch gleich prognostizieren hier bei 90 Plus on Air auf meinsportradio.de, der europäischen Vorschau für die Königsklasse und die Europa League.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Wir kommen zur Europa League hier bei 90 Plus On Air und schauen voraus auf die Auftritte von Borussia Dortmund gegen Salzburg und von Rasenball Leipzig gegen Zenit St. Petersburg. Borussia Dortmund ja zuletzt in der Bundesliga erst gegen Rasenball Leipzig gespielt, jetzt quasi gegen den Schwesterverein Red Bull Salzburg oder wie er ja in der Europa League heißt, FC Salzburg, wie auch immer. Es ist auf jeden Fall Salzburg. Manuel, was ist drin für die Borussia aus Dortmund? Salzburg ja eine Mannschaft, die seit Jahren eigentlich lieber in die Champions League will, aber über die Europa League nicht rauskommt, und Dortmund ein Team, was aus der Champions League direkt runtergekommen ist.
Ja, also auf jeden Fall einiges drin. Dortmund hat unter Stöger einerseits das Spielglück zurück, andererseits liefern sie ja einigermaßen gute Resultate, auch wenn spielerisch, fußballerisch natürlich noch einiges an Luft nach oben ist. Salzburg ist ein Gegner, den man durchaus ernst nehmen sollte, auch wenn er aus der vermeintlich kleinen österreichischen Liga kommt. Die Liga wird dominiert, sie haben einige interessante Spieler, gerade im zentralen Mittelfeld, mit sehr viel Dynamik, Samaseku beispielsweise oder Reinhold Jabo, den man noch aus Deutschland kennt, Haidara. Es ist ein wirklich talentierte Mannschaft mit vielen jungen Spielern, die auch ähnlich wie Leipzig viel läuferisches Potenzial hat, die sehr ein hohes Pressing spielt, die den Gegner zu Fehlern zwingen will, aber die auch ein bisschen zu hektisch agiert, die im defensiven Umschaltspiel ihre Schwierigkeiten hat, auch wenn sie mit René Maric im Trainerteam jemanden haben, den der eine oder andere vielleicht noch von Spielverlagerung.de kennt, ein absoluter Fachmann, der auch schon Erfolge mit der Nachwuchsmannschaft eingefahren hat in der Youth League. Ich denke, das ist schon ein Gegner, der sich jetzt nochmal auf ein etwas höheres Niveau gehievt hat. Die individuelle Klasse spricht auf jeden Fall für Dortmund. Die letzten Resultate sprechen auch für Dortmund. Das Spielglück im Moment spricht für Dortmund. Aber es gibt auch einfach viele Dinge bei Dortmund, die noch nicht so laufen, wie sie eigentlich laufen sollten. Also die Offensive hängt ein bisschen in der Luft, wird nicht so gut eingebunden. Der Spielaufbau ist ein bisschen zu schwach. Im Mittelfeld gibt es dann doch immer wieder Probleme, wenn nicht gerade Weigel, Götze, Dahoud spielen, wie es jetzt am Wochenende der Fall war. Das war nämlich eine sehr gute Leistung im Mittelfeld, da hat man Leipzig auch phasenweise im Mittelfeld dominiert. Ich denke, Dortmund muss anstreben, am Donnerstagabend Kontrolle auszuüben zu Hause, den Gegner laufen zu lassen, sich nicht zu Fehlern zwingen zu lassen und einfach keine großen individuellen Fehler einzustreuen. Dann bin ich mir relativ sicher, dass Dortmund mit einer guten Ausgangsposition nach Salzburg fahren wird.
Vor dem Spiel wird es eine Party geben, beziehungsweise Marc Bartra, der wird offiziell verabschiedet. Gibt es nach dem Spiel dann auch eine Jubelfeier, Nico?
Das denke ich schon. Wie Manuel schon gesagt hat, BVB ist wieder einigermaßen in der Spur, sicherlich spielerisch, fußballerisch noch nicht da, wo man hin möchte, aber die Ergebnisse stimmen. Und wenn man es dann jetzt schafft, dass man eben diese individuellen Fehler, die man auch teilweise gegen Bergamo wieder hatte, wenn man es schafft, die abzustellen, dann dürfte man da gut durchkommen, weil man in der Offensive gerade mit der Rückkehr von Reus ein ganz wichtiger Faktor hat, jetzt auch in den letzten drei Bundesligaspielen jeweils das Tor von Dortmund geschossen. Also ist direkt wieder ganz wichtig für das Dortmunder Spiel. Dann ist man definitiv der Favorit gegen Salzburg und sollte am Ende hier auch weiterkommen. Wichtig ist meiner Meinung nach, dass man das Spiel möglichst zu null beendet, das Heimspiel. Und auswärts ist man immer für ein Tor gut. Dennoch, wie Manu schon gesagt hat, Salzburg nicht zu unterschätzen. Gruppenphase in der Europa League wurde ohne Niederlage abgeschlossen. In der Zwischenrunde hat man dann Real Sociedad ausgeschaltet. Also die sind definitiv nicht zu unterschätzen. Muss man auf jeden Fall ernst nehmen und können auf jeden Fall die Fehler auch bestrafen, wenn Dortmund dann eben welche macht.
Sportlich nimmt Dortmund den Gegner sicherlich ernst, aber so abseits des Platzes vielleicht in manchen Dingen dann doch nicht, denn einen gemeinsamen Fanschal zwischen beiden Teams wird es nicht geben. Das war eine Nachricht, die vor einigen Tagen dann für Aufsehen gesorgt hat. Manuel, spielt das bei dem Spiel jetzt eine Rolle für die Spieler? Ist da eine besondere Atmosphäre dann drin? Irgendwie Hass oder wie man es eben gerade nennen will, also Antipathie, die da vielleicht auf dem Platz dann auch zum Tragen kommt?
Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass das die Spieler in irgendeiner Art und Weise tangiert. Die bekommen das zwar mit über die Medien, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine Auswirkung hat. Die werden ohnehin alle hochmotiviert sein. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da jetzt einer denkt, nur weil es keinen Fanschal zwischen beiden Mannschaften gibt, dann haue ich den einen jetzt mal über die Bande. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Das wird keine Auswirkung auf das Spiel haben.
Nico, welche Auswirkungen wird es denn am Ende haben? Wie geht's aus?
Ich hoffe auf ein 2-0 und deswegen bleibe ich jetzt auch bei dem Tipp, damit es genauso ausgeht.
Alles klar, Manuel.
2-0 wollte ich auch sagen, aber dann sage ich einfach 3-1.
Du kannst gleich dann als erstes den Tipp abgeben, wenn es zum zweiten Spiel kommt. Da gucken wir jetzt drauf. Rasenball Leipzig gegen Zenit St. Petersburg, also der Schwesterverein der Salzburger, ebenfalls aktiv gegen eine Mannschaft, die jetzt in Deutschland jetzt nicht so im internationalen Fokus steht oder so im Blickpunkt ist. Was erwartet die Rasenballer gegen Zenit? Nico?
Ist auf jeden Fall ein unangenehmer Gegner. Zenit eigentlich schon immer in den letzten Jahren, wenn sie irgendwie auf eine deutsche Mannschaft getroffen sind, da gibt es ja noch ist eine Duell mit den Bayern vor ein paar Jahren, wo Bayern dann 4-0 verloren hat, habe ich noch in Erinnerung. Ist ein unangenehmer Gegner. Jetzt immer noch ist vor allem ausgeruht, was ein wichtiger Faktor ist. Leipzig hat in den letzten Wochen etwas überspielt gewirkt, ist ja auch in der Tabelle etwas abgerutscht. Man ist jetzt auf Rang 6, hat die letzten drei Spiele nur einen Punkt geholt in der Liga. Also da fehlt es irgendwie so ein bisschen an der Frische und das ist natürlich in so einem Spiel ein ganz wichtiger Faktor, dass man eben frisch auf den Platz kommt, auch im Kopf. Und das könnte schon ein Vorteil für Zenit sein. Ohnehin Zenit sehr konterstark. Sie werden Leipzig versuchen, unter Druck zu setzen. Sie werden versuchen, Fehler zu erzwingen. Wird eine sehr interessante Paarung auf jeden Fall.
Dieses von dir angesprochene Spiel der Bayern, mittlerweile auch schon 10 Jahre, glaube ich, hier. Damals die Bayern, das war, glaube ich, das letzte Mal, dass die Bayern überhaupt im UEFA Cup oder im, damals noch im UEFA Cup antreten mussten. Unter Ottmar Hitzfeld mit Olli Kahn. Lang, lang ist's her. Manuel, du wirst dich sicher noch als Bayern-Fan irgendwie dran erinnern können, aber du wirst sicher auch einschätzen können, wie Rasenball Leipzig jetzt mit St. Petersburg aus deiner Sicht klarkommt.
Erinnern so halbwegs, das Spiel war seinerzeit nämlich am 1. Mai, wenn ich mich nicht, wenn ich mich recht erinnern kann, und da war ich nicht mehr ganz so fit. Entsprechend ist das aber auch nicht verkehrt, weil das hätte ich sowieso keine Erinnerung haben wollen an das Spiel. Leipzig ist nicht Favorit, meiner Meinung nach. Zenit ist zwar ausgeruht, hat aber keinen Rhythmus, weil die Liga ja gerade erst wieder begonnen hat, am Wochenende 0-0 gegen AMCA Perm gespielt, also da haben sie sich jetzt auch nicht gerade mit rumbekleckert, aber ich finde, Nico hat es eben schon ganz richtig angesprochen, Leipzig wird nicht nur überspielt, sondern sie können auch meiner Meinung nach einfach aus dem, ja, wenn sie mal führen, können sie kein Kapital draus schlagen, weil sie einfach unglaublich hektisch spielen, nur Pressing, keine Kontrolle ausüben. Man kann den Gegner auch mal signalisieren, das habe ich letzte Woche schon angesprochen, vor dem Dortmund-Spiel, wenn man in Führung geht, kann man den Gegner mit Ballbesitzmomenten, mit Kontrolle, mit viel Spielverlagerung auch einfach mal signalisieren, dass man das Spiel in der Kontrolle hat und dass der Gegner jetzt eigentlich nicht viel zu melden hat. Aber Leipzig läuft immer nur an und ist mit ihrem 4-4-2 relativ an diese Ausrichtung gebunden. Und das wird halt über kurz oder lang dazu führen, dass es immer wieder Konstanzdellen gibt, dass es immer wieder Formdellen gibt, wie wir gerade im Moment eine erleben. Mhm. Ich finde auch Upamecano im Moment wirklich mit ein paar Stellungsfehlern, mit ein paar individuellen Fehlern. Und sie haben halt einfach keine großartigen Möglichkeiten, da jetzt groß zu rotieren. Also nach Upamecano und Orban sieht es ein bisschen dünner aus. Konate fehlt noch komplett die Erfahrung. Ilsanker finde ich als Innenverteidiger ein bisschen so, ja, nicht hundertprozentig beeignet. Also in vielen Spielen kann er das relativ gut kaschieren, dass ihm da ein bisschen das Stellungsspiel fehlt. Aber ich finde, das ist nicht die Ideallösung. Zenit natürlich individuell hochklassig besetzt. Crescito, Paredes, Rigoni, Triussi, da Kokorin, da sind extrem gute, extrem individuell starke Spieler im Kader. Roberto Mancini hat bis jetzt noch nicht das Potenzial ausgeschöpft, das drin ist, aber wird auch in den kommenden Transferperioden wahrscheinlich noch die Möglichkeit bekommen, da nochmal ein bisschen nachzulegen. Ich finde, dass Leipzig da wirklich diese Formschwäche irgendwie herausbekommen muss, dass sie in einer guten Tagesform auflaufen müssen. Ansonsten wird das ganz, ganz schwer und dann wird man mit einem eher nicht so guten Ergebnis nach Russland fahren. Das sollte es zu vermeiden gehen.
Niederlage gegen Frankfurt, Köln und das Unentschieden gegen Dortmund, die letzten drei Auftritte in der Bundesliga. Das illustriert diese Formdelle nochmal. Ja, wenn du sagst, ein gutes Ergebnis, was wäre denn dieses Ergebnis und wie geht's aus?
Also für Leipzig wäre ein 1-0 ein relativ gutes Ergebnis, weil ich traue ihnen überall auf dieser Welt zu treffen. Also die Offensive kann immer ein Tor schießen. Leipzig würde sich wahrscheinlich sogar einen Sieg mit 2 Toren Unterschied erhoffen. Aber ich tippe aufgrund der aktuellen Form, wenn sich das nicht ändert, auf ein 1-1.
Ein 1-1 mit einem kassierten Auswärtstor. Nico, können Sie das verhindern oder glaubst du, dass Sie vielleicht vorne noch mehr schießen? Wie würdest du es tippen?
Nee, ich bin da ganz bei Manu, wobei ich ein bisschen optimistischer bin. Ich würde jetzt auf ein 2-1 für Leipzig tippen, aber ich bin mir auch relativ sicher, dass Zenit da ein Auswärtstor erzielen wird. Da wird es natürlich in Russland ganz, ganz schwer.
Also, das werden wir dann überprüfen. Wir werden es uns angucken, sowohl die Champions League am Dienstag, am Mittwoch, als auch die Europa League dann am Donnerstag mit den Auftritten von Borussia Dortmund und Zenit St. Petersburg. Das war unsere Vorausschau auf die europäische Woche hier bei 90plus on Air auf meinsportradio.de mit Nico Scheck und Manuel Behlert von 90plus. Danke, ihr beiden.
Gerne. Jo.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.